Servus zusammen und herzlich willkommen beim Staatsgespräch, dem Podcast-Talk. Mein Name ist Peter Statz und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt. Ein Talk über Glaube und Popkultur, tiefgründig und humorvoll, immer ehrlich und authentisch und das Ganze ohne Worthülsen und Plattitüden. Ich versuche es zumindest. Und ich begrüße heute bei mir im Gespräch Christoph Stumpf, Förster, Pastor und systemischer Berater. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ja, sicher interessant, aber warum sollte ich da jetzt eingeschaltet bleiben? Glaubt mir, die Geschichte von Christoph, die ist insofern spannend, als dass auch bei ihm, wie so oft im Leben, nicht alles rund gelaufen ist. Und gerade als Pastor musste er die Erfahrung machen, dass plötzlich alles zusammenbrechen kann, als er in einen Burnout, in eine Erschöpfungsdepression fiel. Und wie es dazu kam, wie er damit umgegangen ist, wie es ihm heute geht und die Grundfrage, kann man als Pastor überhaupt einen Burnout haben? Darum geht es heute hier im Staatsgespräch. Ich begrüße dich herzlich. Servus, Christoph.
Hallo Peter, schön hier zu sein.
Ja, freue mich sehr, dass wir jetzt auch über dieses tiefe Thema zusammen sprechen können. Aber erstmal so grundsätzlich. Förster, das ist dein ursprünglicher Beruf gewesen und ich weiß von dir auch, dass die Liebe zur Natur immer noch Grundelement für dich ist.
Ja, unbedingt. Also ich habe insgesamt 18 Jahre als Förster gearbeitet, nicht immer im Wald, sondern auch in der Verwaltung.
Aber ich habe das Wort Wald auch drin, Verwaltung.
Genau.
Oh,
genau.
Meine Kids würden genau. Jetzt wieder sagen, oh Papa, genau deswegen bist du nicht witzig.
Ja, ja, aber der Wald ist jetzt ein Ausgleich für mich. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt auch viel mit Menschen zu tun habe, dann kann ich mich dort entspannen, erholen, Sport machen, Holz machen und so weiter und so fort.
Das heißt, heute natürlich, und da kommen wir gleich auch drauf, für dich der Wald als Ausgleich, hast du gerade gesagt, nochmal wichtig. Das hat dann auch was mit deiner Geschichte zu tun. Wie wird man denn aber, so viel erstmal, um das Ding komplett hinzukriegen, vom Förster zum Pastor? Ist jetzt nicht gerade die Laufbahn, die so in der Forstwirtschaft vorgelegt?
Also absolut, Peter. Also das haben mich auch natürlich viele Leute gefragt, wie kann man so einen schönen Beruf aufgeben? Wo viele sagen,
zu machen, wenn, wie Pastor.
Ich sage, dass ich Förster bin, oh, das wollte ich auch werden. Ja, das war eine ganz häufige Frage oder beziehungsweise Antwort. Und ich habe festgestellt, ein Förster kann einsam sein. Also ich war immer schon, habe immer gern mit Menschen gearbeitet und konnte das in meinem Beruf teilweise erleben, aber es kann auch einsam sein. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, das ist nicht die große Erfüllung für mich, jetzt allein durch den Wald zu laufen und zu fahren. Und deswegen gab es nochmal diesen Switch.
Voll gut, dass du das so erklärst, weil Menschen sind ja tatsächlich dein Herzschlag.
Absolut.
Und alle, die es den Podcast hören und Christoph nicht kennen, man muss ihn mal mit Menschen erlebt haben, weil da ist seine Stärke. Auf Augenhöhe mit Menschen, mit ihnen zusammen, sie zu spüren. Und da kann ich mir vorstellen, da hast du als Pastor natürlich dann den Punkt gehabt, wo du da weiterhelfen konntest. Und im Prinzip ging es ja auch darum, beim Wachsen zu helfen und beim Gesundbleiben zu unterstützen.
Unbedingt. Also viele Dinge, die ich in der Forstwirtschaft gelernt habe, konnte ich dann auf Menschen, auf den Umgang mit Menschen übertragen.
Und das hast du gern gemacht als Pastor?
Total, total. Also das war auch schön, so einen Beruf gehabt zu haben. Das hat natürlich auch geholfen, manchmal einen gewissen Respekt auch zu haben, wenn man jetzt nur vielleicht von der Schule kommt und dann gleich Theologie studiert, dann denken die Leute, der hat eigentlich nichts Richtiges gelernt.
Ne?
Und das hat mir dann doch oft geholfen.
Mhm. Ja. Mhm. Aber es kam dazu, dass und gar nicht so schnell ein Einschnitt in dein Leben kam. Wie lange warst du Pastor gewesen insgesamt?
Also ich bin insgesamt dann 12,5 Jahre Pastor gewesen. Ich glaube, im 12. Jahr ist es dann aufgetreten, diese Erschöpfung, die ja nicht von jetzt auf nachher kommt, sondern die so schleichend kommt.
Aber man merkt es halt bei dem ersten Schleichangriff nicht, sondern erst, wenn irgendwelche, wahrscheinlich nehme ich an, Symptome oder irgendwelche Dinge nach außen treten.
So ist es. Also man spricht ja gerne vom sogenannten blinden Fleck. Mhm. Das heißt, deine Umgebung merkt es vor dir. Also bevor man redet sich ja oder ich rede mich ja ein, ja irgendwie, das ist gerade anstrengend, aber das wird wieder und nächste Woche wird es wieder ruhiger und so weiter. Aber meine Frau und gewisse Freunde haben mich schon frühzeitig gewarnt und es war für mich überhaupt noch nicht klar, dass da ein Problem sein könnte.
Wie haben die das festgestellt?
Sie haben eine gewisse wahrscheinlich Erschöpfung und Müdigkeit, vielleicht in den Gesichtszügen, in der Art und Weise, wie ich aufgetreten bin, dass ich nicht mehr so frisch gewirkt habe, wie ich sonst wirke. Und das haben die vor mir gemerkt.
Und das hast du ernst genommen, als sie dir das gesagt haben, oder eher nicht so?
So wie das halt so ist, ne? dass man so eine Fremdwahrnehmung, solange man sie nicht richtig, also solange es nicht richtig wehtut, dann hat man das immer noch gut im Griff und sagt ja, und man sagt dann, ich nehme das ernst, aber man glaubt dann immer noch an das Gute, ja, und dass es gut weitergeht.
Ja. Okay, das ist ja ironisch eigentlich, weil ja das Führen und Leiten von Menschen und auch im Idealfall als Pastor, glaube ich jetzt einfach mal dran, Menschen auch helfen, selbst mündig, verantwortungsvoll mit ihrem Leben umzugehen. Das war ja dein Schwerpunkt. Und du hast genau an der Stelle für dich dann ein Problem gekriegt.
Absolut, absolut. Also das war auch eine tolle Erkenntnis im Nachhinein, wie wichtig das ist, sich was sagen zu lassen. Einfach eine Wahrnehmung von Menschen ernst zu nehmen. Gell? Also dieser blinde Fleck, den wir ja alle haben, das ist schon, also so ein ehrliches Feedback ist unwahrscheinlich viel wert. Also wenn du deinem Freund oder deinem Kollegen ein ehrliches Feedback gibst, dann profitiert er in der Regel davon. Also ich bin so ein Fan von Feedback.
Ja, voll gut. Blinder Fleck, beziehst du dich hier aufs Johari-Fenster natürlich auch. Das heißt, für die, die das nicht kennen, gern mal googeln. Im Prinzip gibt es verschiedene Bereiche in unserem Leben, die Sachen, die dir über dich selbst bewusst sind, aber anderen nicht bewusst sind, die Dinge, die dir selbst über dich nicht bewusst sind, aber anderen bewusst sind, und die Dinge, die dir selbst bewusst sind und anderen bewusst sind, und dann eben diese blinden Flecken, von denen du keine Ahnung hast, vielleicht sogar auch manchmal welche, von denen anderen keine Ahnung haben.
Ja, super erklärt, Peter, genau.
Was so spontan geht, guck dir, und ohne googeln.
Ja. Wow, Kompliment. Oh,
das war so ein Justus-Jolas-Moment.
Respekt.
Aber es gab ja offensichtlich den Moment, wo sich dieser blinde Fleck dir ins Sichtfeld gedrängt hat. Denn in irgendeiner Form muss das ja für dich offensichtlich geworden sein. Und wahrscheinlich sogar, du hast von Schmerzpunkt gesprochen, dann jetzt mit einem Schmerzpunkt. Was waren die ersten Schmerzpunkte?
Ja, es war tatsächlich so, dass ich damals bei einem Pfadfindercamp dabei hätte sein sollen und einfach gemerkt habe, von meinem ganzen Stresslevel, das kriege ich jetzt nicht hin.
Okay.
Da eine Woche zelten und die ganze Zeit Leute um mich rum, das schaffe ich nicht. Also das muss ich mir eingestehen, das geht jetzt einfach nicht mehr. Und das war so die erste Erkenntnis, ich kann einfach nicht. Ne?
Okay.
Und dann war es zunächst mal so, okay, ich kann jetzt das Camp nicht machen, aber vielleicht nach 2-3 Wochen Urlaub geht es wieder besser und dann ist mein Tank wieder voll. Ja, das war dann natürlich nicht so, aber das war das erste Zeichen, dass hier eine absolute Grenze erreicht war bei mir.
Und darf ich dich fragen, wie ging es dir mit der Erkenntnis, ich kann nicht mehr an dem Punkt? Weil, so wie ich dich auch kenne, ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Duty an erster Stelle, und jetzt funktioniert es nicht mehr.
Absolut.
Also, auch wenn es erstmal nur temporär war für das eine total. Camp, aber wie ging es dir da damit?
War ein Schamgefühl. Also ein starkes Schamgefühl. Ich lasse jetzt die im Stich. Es muss jetzt für mich jemand die Rolle übernehmen. Das hat dann alles ganz gut geklappt, aber mir ging es dann eigentlich da emotional nicht gut damit. Aber ich war froh, dass ich es ehrlich gesagt habe. Also der Schmerzpunkt oder die Überforderung war so groß, dass ich froh war, aus der Nummer rauszukommen.
Okay. Das heißt, es war das erste Mal, dass dir das dann aufgefallen ist. Dann hast du wahrscheinlich den Urlaub im Anschluss gemacht und du hast gerade schon vorweggenommen, das hat dir den Tank aber nicht wieder so aufgefüllt, wie du es gebraucht hättest.
Absolut. Im Urlaub habe ich dann festgestellt, ich komme nicht mehr richtig runter. Es waren so erste depressive Verstimmungen auch da, also einfach schlechte Gedanken. Und das kannte ich gar nicht so. Ich bin jetzt nicht einer, der das jetzt gekannt hat, also eine Depression zu haben. Ich wusste eigentlich gar nicht, wie sich das anfühlt. Und da war das erste Mal so, dass es so erstens mal das nicht runterkommen, das Rädchen läuft weiter.
Ja.
Und dann so schlechte Gedanken, so in einem Tal zu sein, in so einem Schatten zu stehen. Ja, das kam dann so und dann habe ich gemerkt, jetzt wird es doch irgendwie heftiger.
Wie hat sich das geäußert mit den Gedanken? War das auch morgens nicht richtig in die Gänge kommen oder wie stelle ich mir das vor? Oder waren es Albträume, die dann mit dazu kamen?
Also es war teilweise tatsächlich so, dass der Schlaf dann nicht mehr so gut war, aber einfach so schlechte Gedanken, ja. ja, vielleicht auch schon ihr Selbstwertgefühl einbußen. Ja. Ja, also was bin ich denn wert? Und jetzt im Urlaub, ich mache gar nichts Produktives und so weiter und so fort. Also so dieses Rädchen, das nicht mehr läuft, das war schon heftig, ja.
Also auf die Produktivität will ich nachher nochmal zu sprechen kommen, weil das spielt, glaube ich, für uns alle dann doch auch in dieser Leistungsgesellschaft, ne? Wir wollen alle produktiv sein.
Unbedingt.
Ich bin immer wieder über mich selber, ehrlich gesagt, an der Stelle erstaunt. Ich bin freischaffend und trotzdem entdecke ich bei mir manchmal so Antreiber und denke, keiner wäre da, der mir den Stress macht. Warum mache ich mir den eigentlich?
Genau, du bist dein eigener Chef und der ist immer streng mit dir, ne?
Ja, aber ich bin ein strenger Chef.
Genau.
Ganz genau. Ja. Okay. Und dann war der Urlaub vorbei und du bist wieder zurück in den Betrieb, in Gemeinde. Mhm. Und wie ging es dann da weiter? Was waren die nächsten Sachen, die dir aufgefallen ist und oder anderen?
Ja, also interessanterweise ging es mir dann tatsächlich wieder 3-4 Wochen noch einigermaßen gut. Mhm. Ich war so ein bisschen froh, ich war wieder so ein bisschen im Flow, war aber wahrscheinlich schon in den letzten 5-10% meiner Energie überhaupt. Die habe ich da noch.
So weit schon.
Ja, also das heißt, es gab dann nach diesen 4 Wochen, ich weiß noch, das war so im Frühherbst, dann so nach den Sommerferien Richtung Ende September, einfach so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, jetzt geht mir so richtig die Luft aus. Ich saß vor dem Bildschirm, musste Dinge vorbereiten und saß 1 Stunde, 2 Stunden. Es ging einfach nichts mehr. Ja. Ich habe auch vor allem, wenn ich mit Menschen zusammen war, immer so geguckt, hoffentlich ist es bald vorbei, hoffentlich kann ich wieder nach Hause,
okay.
Hoffentlich kann ich mich wieder erholen. Also da ging mir einfach die Luft aus. Ja.
Okay, und irgendwann hast du dann gemerkt, du musst für dich irgendeine Konsequenz daraus ziehen. Hast du diesen Punkt selber erkannt oder hast du dir in irgendeiner Form Hilfe geholt? Oder?
Also es war dann tatsächlich so, weil ich schon ein Kämpfernatur bin, auch ein Sportler, und ich habe dann immer noch die Zähne zusammengebissen, habe mich da durchgerungen, also so gefühlt 2 Wochen, genau, bin ich so auf Kante, völlig auf Kante noch gelaufen und habe so das Letzte rausgeholt, habe aber dann einsehen müssen, auch im Gespräch mit meinen Kollegen, also ich musste dann dieses Wort, ich kann nicht mehr, einfach sagen, was mir schwer fiel, aber das musste raus. Weil das war dann, und das Schlimme ist ja, du sagst es und dann geht es das vielleicht am nächsten Tag gefühlt ein bisschen besser.
Und du denkst, mal, was habe ich denn
gestern da für blödes Zeug rausgeredet? Geht doch noch.
Ich kann es mir voll vorstellen.
Aber einfach, das Ding war gegessen, da ging nichts mehr. Ja.
Und was für eine Konsequenz hatte das dann, als der Punkt kam, ich kann nicht mehr?
Das Interessante war, dass zu diesem Zeitpunkt damals so eine Gemeindeversammlung war, also so ein, was wir da 2-mal im Jahr gemacht haben, und ich einfach beschlossen habe, es geht jetzt in die Krankmeldung, also ich muss zum Arzt, muss mich krank schreiben lassen und sag auch den Menschen in der Gemeinde einfach, ja, dass ich nicht mehr kann.
Ja. Wow, hat dich das Mut gekostet?
Ja, das hat mich sehr viel Mut gekostet, aber es war fast genauso, wie ich es vorher gesagt habe. Das zu sagen war eine Überwindung, aber ich war dann auch raus. Ich musste es sagen, weil es ging nicht mehr weiter.
Okay, war ein Relief einfach.
Die Not war so groß,
okay.
Es ging nicht mehr anders.
Wären wir wieder an dem Punkt Schmerzpunkt, ne?
Unbedingt.
Und wie hat die Gemeinde das aufgefasst?
Sehr gut, natürlich mit großer Betroffenheit,
ja.
Weil das natürlich immer bedeutet, und ich hatte ja auch keine Ahnung, was jetzt ein Burnout ist und wie lange dauert das. So als Sportler denkt man, ja, in einem Monat bin ich zurück oder so, ja, Pfeifendeckel. Aber das war natürlich, erstmal war eine Anteilnahme einfach da.
Okay, ja, wenigstens das. Schön, aber dann ging es für dich jetzt in die Zeit, wo du rausgenommen warst, und was passierte da als nächstes?
Ja, das war interessant. Also ich bin zuallererst zu einem Burnout-Seminar gefahren. Das war am ersten Tag meiner Krankschreibung. Also das war dann sozusagen…
So produktiv, wie du dann sogar deine Krankschreibung angegangen bist.
War ich dann auch noch. Also die Kraft hatte ich. Es war es nicht so ein Burnout, wo ich quasi nur nicht mehr aus dem Bett gekommen bin, sondern ich hatte immer so gefühlt, so 40%, 50% schon noch Energie, meinen Alltag zu bewältigen. Weil ich konnte ja, der Druck der Erwartung war ja weg. Ich musste jetzt keine Termine mehr. Ich konnte es frei machen. Und das hat mir schon noch mal einen gewissen Freiraum gegeben. Also noch eine Gestaltungsenergie, nenne ich es mal, hatte ich in der ersten Zeit. Das hat sich dann später auch verändert. Aber das heißt, ich war bei dem Seminar und habe mir mal angehört, was ist das überhaupt? Also ich wollte quasi wissen, was habe ich denn jetzt? Ja?
Oh, was war die Erkenntnis?
Die Erkenntnis war, dass ich auf diesem Seminar war mit 6 Teilnehmern. 5 davon waren präventiv, also hat eine Firma, aha, ihre Mitarbeiter, hört euch das mal an, dass okay, ihr sozusagen was für euch macht. Mhm. Und ich musste dann sagen, ich bin übrigens der Einzige, der hier akut ist. Und das fanden die anderen dann ganz spannend und die wollten dann von mir wissen, ja, wie ist das jetzt? Also wie wenn ich jetzt da so ein Leprakranker wäre, da dürfen wir dich mal anfassen oder sowas. Und ja, also es war dann schon komisch. Ja.
Und gab es da irgendwelche Erkenntnisse, Infos, wo bei dir ein Licht aufgegangen ist dann bei diesem Seminar?
Es war für mich sehr, sehr wertvoll. Ich würde das auch jedem empfehlen, gell? Also einfach auch mal, was ist das eigentlich? Was habe ich da? Ja, auch der Trost, das, ja, ich bin da nicht allein, das haben ganz viele andere, auch in unserer Gesellschaft. Das ist jetzt keine Schande, in sowas reinzufallen. Dann einen realistischen Verlauf, wie kann jetzt sowas kommen, wie lange kann sowas dauern? Und das Beste, das Highlight für mich war, der Seminarleiter nahm mich in der Pause an die Seite und gesagt hat, Stumpf, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Viele von denen, die ich seit 20 Jahren begleite, also das war ein totaler Burnout, Fachmensch, hat gesagt, 3, 4, 5 Jahre später sagen die meisten, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Oha. Weil sie dann tiefe Dinge in ihrem Leben angehen konnten, die sie sonst nie angegangen wären, weil sozusagen diese Not dann auch da war, Entscheidungen zu treffen, Lebensstil verändern zu müssen, was man vielleicht so nie getan hätte. Okay. Das war sehr, sehr wertvoll für mich. Zumindest, also wertvoll im Sinne von, ja, eine Hoffnung zu haben, vielleicht ist es für was gut. Wenn ich allerdings gewusst hätte, wie tief das Tal dann noch ist, das dann kommt, dann hätte ich mich nicht so gut gefühlt, weil da ging es mir noch nicht so schlecht an dem Tag. Ja.
Das ist ja interessant, weil eigentlich hört sich das ja so an, als hättest du relativ souverän dann gesagt, ich gehe da zu dem Seminar und ich gucke jetzt mal, dass mir es besser geht. Aber die richtige Talfahrt, die kam dann noch. Wie kommt es denn dazu? Weil du warst ja jetzt eigentlich raus aus dem Stress. Man könnte doch meinen, dein Heilungsprozess kam da schon in Gang.
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also das war bei mir so 4 Wochen nach der Krankschreibung ging es mir noch ganz gut, also innerlich. Okay. Da waren schon Tage dabei, die auch wieder so ein bisschen depressiv sich angefühlt haben. Aber man spricht von einer Depression, das ist jetzt vielleicht so eine fachliche Erkenntnis, erst, und da gibt es dann noch die leichte, die mittelgradige, die schwere Depression, spricht man erst davon medizinisch, wenn man das etwa 14 Tage lang hat. Okay. Ja, und das war bei mir noch nicht so. Da bin ich erst reingeschlittert, ja, also so in diese größere Tiefe. Erste 4 Wochen war noch ganz okay. Ich konnte daheim noch ein paar Dinge machen, schöne Dinge kochen, Holz sägen. Nach 2, 3 Wochen ist es dann auch vielleicht mal alles getan. Mhm. Und wenn man dann so ein bisschen in das Loch fällt, also wer bin ich jetzt noch? Jetzt fehlt mir die Bestätigung.
Ja, Produktivität kommt hier wieder.
Genau, Produktivität. Dann war so langsam, aber sicher, ging es mir dann schlechter.
Und dann wurde es für dich auch schwer, den Tag zu bestehen. Also dann wurde es richtig heftig.
Dann wurde es heftig. Dann kamen diese Gedanken, die wurden immer schlimmer. Ja, was bin ich noch wert und wie gestalte ich meinen Tag? Was ganz gut war, dass ich über meine Krankenkasse dann eine erste Maßnahme in einer Klinik bewilligt bekam, wo ich 4 Wochen lang.
Stationär?
Das war sozusagen teilstationär. Okay. Das war eigentlich so ambulant, aber ich war mehr oder weniger doch auswärts untergebracht. Und das hat mir gut getan, weil ich ja Menschen mag, ja, und die mir dann, also das hat meinen Alltag dann natürlich aufgelockert. Ich war nicht so viel allein, war für mich gut. Interessanterweise nach den 4 Wochen, wo ich wieder daheim war, da ging es dann rasant ins Tal. Ich dachte so, jetzt hast du das Ding hinter dir, es müsste doch eigentlich gut gehen, hast ein bisschen was gelernt, wo das herkommt, so erste Erkenntnisse, aber dann ging es richtig runter und ich fiel in eine mittelgradige Depression, mir ging es richtig schlecht.
Und wie bist du dann damit umgegangen? Wie kamst du dann an den Punkt, dass wir heute überhaupt darüber offen reden können? Wie waren da deine nächsten Steps?
Das war nur schlimm. Ich habe mich jeden Tag gefragt, wie überlebe ich den Tag?
Oha.
Wie kann ich irgendwie, meine Frau war da unwahrscheinlich wichtig, gell, hat mir Hoffnung gemacht, hat mich jeden Morgen gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's dir heute? Ja, und es gibt Tage, da habe ich vielleicht 4 gesagt, gibt auch Tage, da habe ich 1 gesagt oder mal 0. Wow. Und einfach, weil sie dann auch Bedenken hatte, Angst hatte, was passiert jetzt mit mir? Ne? Und also das war wirklich so ein Überleben. Ich wusste dann auch, ich habe dann auch eine Reha noch beantragt, und aber das war klar, das wird auch nochmal Wochen dauern. Und ich habe mich da wirklich, also so diese Monate Dezember, Januar, die waren also auf gut Deutsch die Hölle. Das war richtig schlimm. Ohne Hoffnung, ohne, es war auch wichtig, Freunde zu haben. Ja, also jede Beziehung hat mir gut getan. Auch Freunde, die jetzt nicht immer gleich eine Lösung wussten, sondern die einfach Anteil genommen haben,
ja,
mir hoffnungsvoll zugeredet haben. Ich habe dann immer geguckt, oh, was tut mir gut, ja, mich mit Menschen umgeben, mich einfach mal auch ablenken mit irgendwas, ja, mit meiner Frau abends einen Film angucken, aber bitte keinen schweren, wo schlimme Dinge passieren, hätte ich nicht ausgehalten. Ja. Also eine große Problematik in einem Film, das ging gar nicht.
Ja, klar.
Nächte waren teilweise schlecht. Also wie gesagt, das war richtig schlimm damals. Hat mir auch leid getan, weil ich habe dann einen Sohn, der war damals so im Teenie-Alter, hat so seinen Führerschein da gerade gemacht, und ich war auch völlig, oh, jetzt bin ich so ein Vater, der da gerade sowas von abhängt, meinem Sohn kein Gegenüber sein kann, der sieht den Papa, wie der da durchhängt und wie der schlecht drauf ist und in der Ecke sitzt und nichts tut. Also das war Horror für mich, ja.
Ich stelle mir das auch nicht einfach vor für deine Familie und für deine Freunde, weil wie reagiert man da? Du hast gerade gesagt, nicht gleich Antworten haben. Ich glaube, die hat man eh nicht. Ich habe für mich festgestellt in solchen Situationen, dass ich das Wort Empathie für mich neu definiert habe. Und ich finde mittlerweile die Übersetzung Mitleid gar nicht mehr so gut für Empathie, sondern ich fände viel schöner die Übersetzung Mitsein.
Super.
Weil ich glaube, in den Momenten kannst du einfach nur Menschen haben, die mit dir sind.
Ja.
Weil mit dir leiden bringt nichts. Mitleid will man ja oft auch gar nicht, aber die einfach da sind.
Unbedingt. Und die dir aber auch zusprechen, wir mögen dich, schau mal, was du alles schon gewuppt hast. Also die dich an gewisse Dinge erinnern, was du für sie auch bist. Weil das Komische ist, ja, das Selbstwertgefühl ist dann so im Keller.
Ja.
Eben auch, ja, wer bin ich jetzt noch, wenn ich nichts leiste und liege anderen irgendwie jetzt da mit meinen, also ich kann jetzt nicht geben, ich kann nur nehmen, und das macht einen kirre, ja. Man hat so das Gefühl, eine Null zu sein, obwohl man es eigentlich im Kopf weiß, dass es nicht so ist.
Aber es kommt nicht mehr bei einem an. Du hast dann auf jeden Fall professionelle Hilfe gebraucht und auch in Anspruch genommen. Und dann, es gab für dich dann einige Klinikaufenthalte, die auch länger waren.
Ja, genau.
Wie war das für dich? Und da würde mich jetzt vor allem auch die Perspektive interessieren. Als Pastor hast du Menschen schon begleitet, die psychische Erkrankungen hatten und die ausgefallen sind. Und du musst ja währenddessen kognitiv komplett mitgekriegt haben, dass das jetzt mit dir passiert. Aber es war trotzdem keine Hilfe, dass du es auseinandernehmen konntest.
Es war auf jeden Fall manchmal das Bewusstsein da, wow, vielleicht kann es dir irgendwann mal auch dienen, wenn du das durchlaufen hast. Also die Erfahrung in diesem tiefen Tal, also so in dem gefühlten Tal des Todes zu sein. Und wie fühlt man sich da? Aber auch die Erkenntnis, wie komplex ist es? Ich brauche jetzt Hilfe, ich muss Hilfe zulassen. Ich musste mich überwinden, einfach auch Psychopharmaka zu nehmen, also Medikamente. Und zu lernen, die bringen jetzt auch was, ja, also die... Also muss ich vorstellen, ja, man sagt, der Schokolade macht glücklich, ja, weil da irgendwelche Dopamine dann freigesetzt werden, und in so einer Depression hast du gefühlt überhaupt diese Glücksteilchen, die da normalerweise in deinem Kopf sind, die sind alle so, also das Serotonin-Wiederaufnahmehämmer nennt man das, das Medikament, die dafür sorgen, dass diese Teilchen, die dann alle angedockt sind in der Depression, dass die so beweglich bleiben, dass du nicht... dass du noch so ein bisschen positive Gefühle hast. Ja? Mhm. Also das ist wie wenn du ein Medikament nimmst für irgendwelche Rückenschmerzen. Also das hat Auswirkungen im Körper, also diese stoffliche Erkenntnis. Dann Psychotherapie, ich schaue mal mit jemandem mal mein Leben an, meine Vergangenheit an. Wo kommt es eigentlich her? Welche Dinge haben mich denn da reingetrieben? Und mich dem zu stellen, wirklich auch ja, also schmerzhafte Dinge anzuschauen. Ja, so ist es, so bin ich, so da auch Versagensgefühle, und das waren so die Dinge, da musste ich ja sagen, da musste ich durch.
Würdest du sagen, im Rückblick Gibt es Verhaltensmuster oder Teile deiner Geschichte und auch Persönlichkeit, die begünstigt haben, dass du ausgebrannt bist, um den Begriff mal hier zu nötigen, zu
nutzen? Unbedingt, unbedingt. Ich möchte da im Wesentlichen zwei Dinge nennen. Das eine war so, das hat ja auch jetzt im Schwäbischen hier so dieses ganze Leistungsdenken, ja, man schafft, man ist fleißig und ich habe da natürlich von meinen Eltern, mein Vater, der als Ingenieur gearbeitet hat, der so auch ein Tüftler und ein Werkler und so war und so, also ich habe festgestellt, dass ich so als junger Mensch auch eine gewisse Feinfühligkeit hatte, eine gewisse Sensibilität, also nicht nur so ein Zahlen, Daten, Fakten, Ingenieur, sondern auch eine gewisse emotionale Ebene. Und ich habe mich dann manchmal geschämt, dass ich so bin. Ja. Also auch dieses so, ja, jetzt nicht nur so was Handfestes, ja. Und also so, ich dachte manchmal, Mensch, bin ich so, also wenn ich so feinfühlig bin, bin ich so dieser typische Mann, der da in allem viel bewegt und reißt und so weiter. Und da habe ich immer versucht, vielleicht jemand zu sein und es meinem Vater zu beweisen, es anderen zu beweisen, gut zu sein und leisten zu können, also das ist das eine. Und meine mütterliche Linie, so meine Oma, auch das meine Mutter übernommen hat, man ist für andere da, man gibt sich hin, man gibt, man nimmt nicht, man gibt, ja, also auch diese Mechanismen.
Selbstlos sein.
Selbstlos sein. Und dann hast du, dann hab ich, ja, also nicht du, sondern ich, so war es bei mir. Ja, man sagt ja übrigens so schnell, Peter, gell? Man hat und man ist. Ja,
aber ich habe.
Und das ist immer so eine Ablenkung, gell? Ja, ich habe da diesen Leistungsdrang und auch diese Hingabe, die dazu geführt hat, dass ich eben dann mich auch gar nicht mehr gespürt habe. Ja? Wer bin ich eigentlich? Ich bin gut, wie ich bin, weil ich immer diesen Antreiber habe, ich beweise mich und ich muss ja anderen was geben. Und es führt dazu, keine Grenzen mehr zu setzen, mich selber nicht wahrzunehmen, mich gar nicht mehr zu spüren. Und da bin ich, da war ich total drin. Und das hat eben 49 Jahre meines Lebens funktioniert, weil das sozusagen die Energie und die Freude ausgereicht hat. Und dann bin ich halt über die Grenze rüber. Und man wird ja auch dann ein bisschen älter, man wird nicht jünger. Ne? Und dann war irgendwann der Punkt, dass deine Seele, und das ist ja bei einer Depression so, die Seele sagt, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und ich stelle mich tot. Und deine Seele spricht mit dir und du sagst, hey Seele, was ist denn los, das geht doch noch. Und die Seele sagt, nee, es geht nicht mehr, ich will nicht mehr.
Und das ist ja echt ironisch jetzt, weil ja Seele genau dein Spezialgebiet als Pastor gewesen ist. Und jetzt würde ich ja die Glaubensebene da mit reinbringen. Wie kann ich mir das vorstellen? Diese Hingabe an Menschen passt ja total zur Nächstenliebe. Das heißt, du findest eigentlich eine theologische Begründung, auch eine ethische Begründung dafür, dich so hinzugeben. Und ich hänge da eine zweite Frage mit dran. Wie ging es dir da mit deinem Glaubensleben plötzlich festzustellen, das funktioniert so nicht mehr? Ich vermute mal, das Erste, was du gemacht hast, war beten und Gott um Hilfe bitten. Aber irgendwie hat das ganze Ding ja nicht mehr.
Da ist ein System zusammengebrochen, Peter. Gell? Das ist auch, ich habe dann so viel natürlich auch zu Gott geschrien, weil ich mir da auch Hilfe erhofft habe und wie so der letzte Strohhalm, ja, wie man das oft macht, ja, dann ist eben noch Gott der letzte Strohhalm. Jetzt brauche ich ihn wirklich, ja. Ja. Und dann war ich dann auch länger enttäuscht oder hatte gefühlt überhaupt keinen Draht. Also lässt du mich jetzt auch noch im Stich, ich spüre da gar nichts mehr. Letztendlich muss ich sagen, es war eben so, dass das eben nach vielen Monaten erst, es war notwendig, dass auch ein gewisses Gebäude, das schief war, erst gerade gerückt werden musste und das vielleicht so sein musste. Ja? Also so eine schnelle Hilfe, was wir uns ja auch wünschen, so diese gefühlte Abkürzung.
Na klar.
Ich gehe dann mal geschwind rüber und nach 4 Wochen ist alles wieder gut. Die gab es eben nicht. Es ging durch dieses tiefe Tal. Und meine Erkenntnis war, weil du das so gefragt hast, mit Nächstenliebe. Ich hatte mal ein schönes Bild, das ist, glaube ich, dieser so ein Brunnen, wo Bernhard von Clairvaux, ein Mönch, ein Zisterzienser-Mönch, das ist so ein Brunnen, der verschiedene Fächer hatte und der, also Wasser fließt von einer Schale nach unten und wenn die überfüllt ist, dann fließt es wieder in die nächste Schale. Aber es fließt nur in die nächste Schale, wenn genügend Wasser da ist. Ja? Also die Erkenntnis von diesem Bild war, wow, ich gebe eigentlich nur das, was ich habe. Also ich muss auch selber gefüllt sein. Ja. Wenn ich nur gebe, dann werde ich leer und dann kann ich nicht mehr geben. Also das heißt, die Erkenntnis war, es ist erlaubt, sich sozusagen selber zu füllen. Das kann man jetzt mit Achtsamkeit übersetzen, das kann man mit selber inspiriert sein, es selber sich mal gut gehen lassen, die Seele auftanken, ja, weil dann kann ich ja nur etwas geben. Das musste ich lernen, weil ich war mir selber nicht wert genug, ja, darauf zu achten, mich selber zu füllen.
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Fall, ja.
Das heißt, Liebe deinen Nächsten hat funktioniert, wie dich selbst war vernachlässigt.
Genau. Also wenn man dieses Gebot, gell, also das da im Neuen Testament steht,
ja,
Gott und lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich sage immer, wenn man das durch drei teilen würde, dann würden wir so bei 33,33 Periode Prozent rauskommen. Und dann würden die, also die eine oder das eine Drittel hätte ich quasi vernachlässigt. Ne?
Okay. Ja, steht ja auch am Schluss.
Genau.
Ja, wir scherzen jetzt drüber und das ist ja total schön, dass wir das können jetzt mit einem Lachen, weil das heißt ja, es gab eine Wende. Aber ich stelle mir hier schon wirklich ein Drama vor, weil du hast gesagt, ein System ist zusammengebrochen. Es zieht einem ja den Fußboden weg. Und die Hoffnung auf, ich habe hier was, was trägt und da gehe ich wieder hin, war ja dann plötzlich auch noch weg. Das heißt, du hast die komplette Ratlosigkeit und mehr als drei Fragezeichen gehabt an der Stelle. Was trägt jetzt noch? Wie hast du in dem denn Gott dann neu kennengelernt? Oder was waren die ersten Sachen, die du von ihm neu gehört hast? Weil da war ja sicher Enttäuschung dabei, da gab es garantiert Momente der Anklage, stelle ich mir vor. Oder spielt heute Glaube für dich gar keine Rolle mehr und du sagst, Peter, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß?
Also ich würde mal da an der Stelle eine ganz nüchterne Antwort geben.
Ja.
Es hat wirklich über Monate gedauert, also es waren dann so 5 bis 6 Monate, die vergingen seit der Krankschreibung. Da wurde es dann Frühjahr, bis ich so das Gefühl hatte, ich habe wieder Boden unter den Füßen. Also muss ich das vorstellen, wie ich laufe dann wie so, ich bin in einem hoffnungslosen Raum. Ich bin so ein gefühlt alter Mann, der keine Zukunft und keine Hoffnung hat. Und die Wolken sind schwarz, die ich sehe. Ja? Und dieses Gefühl, jetzt kommt wieder so ein bisschen Boden unter die Füße. Das ist wie die Seele findet wieder in irgendeiner Art und Weise ein Ankommen. Man kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber man tritt irgendwo drauf und jetzt kommt wieder so ein bisschen was, wo ich das Gefühl habe, ich kann wieder, also wenn man so durch den Sumpf läuft, ja?
Ja.
Und man sinkt nicht mehr ein, sondern irgendwie trägt wieder was.
Ja.
Und in dem, wo die Seele anfängt, und das muss man sich vorstellen, dann sind die ersten Schritte unsicher, man sinkt vielleicht nicht mehr so tief ein und irgendwann trägt es dich wieder und dann läufst du wieder auf dem festen Boden und dann kommt das Thema Gott überhaupt wieder ins Spiel, also so auch überhaupt wieder einen vernünftigen Draht aufzunehmen und Dinge wieder realistisch zu sehen und nicht nur schwarz zu sehen. Ja? Also, und dann kommen so langsam wieder Hoffnung rein und dann überhaupt, wenn Hoffnung wieder kommt, kann ich mir erst wieder konstruktiv Gedanken über meine Zukunft machen.
Mhm.
Wie ist denn der nächste Schritt und wie könnte das sein? Und ich würde es dann so mit, ich würde das, den Gottfaktor dann mit einem Hoffnungsfaktor vielleicht erstmal beschreiben, der dann einfach wieder glimmt, also wie so ein Licht, das dann wieder größer wird. Aber da war eine Zeit dann gar keins, also gefühlt für mich da.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Das kam dann wieder, ich finde das Bild mit dem Sumpf sehr schön, weil ich vermute, wenn du die ganze Zeit am Einsinken bist, die ersten Steps, wo du das Gefühl hast, es trägt ein bisschen, glaubt man das noch gar nicht richtig? Trägt das jetzt wirklich oder bilde ich mir das nur ein? Oder kommt danach sogar der nächste Sumpf? Ist ja in dem Sumpf auch so. Dann habe ich kurz einen Moment, der trägt und dann sinke ich wieder ein. Und du hast ja auch mehrere Wellen gehabt. Das würde ich jetzt zu weit führen von der Zeit her. Aber das war ja ein Prozess, der für dich über Jahre gegangen ist eigentlich.
Genau, weil ich dann immer wieder auch, also noch zwei Phasen hatte. Man nennt es, glaube ich, in der Fachsprache rezidivierend,
mhm,
was gar nicht so selten ist. Ne? Aber das heißt, das ist jetzt was, wo ich natürlich auch gelernt habe, ich muss mehr auf mich Acht geben. Und ich habe dann offensichtlich auch in den Jahren danach so meine Belastbarkeitsschwelle noch zweimal überschritten, musste nochmal durch solche Täler gehen.
Okay.
Also das gehört auch zur Wahrheit. Es ist nicht so, dass es dann alles gut ist. Und vielleicht noch zu diesem Sumpfbild, in dieser ersten Phase, ist es auch nicht so, dass es so eine lineare Kurve nach oben ist, sondern es ist wie so ein Auf und Ab mit steigendem Niveau, so muss man sich das vorstellen. Okay. Es gibt immer noch gute Tage, schlechtere Tage.
Okay.
Ein langer Weg.
Und du bist dann auch nicht wieder in deine Gemeinde zurückgekehrt als Pastor?
Ich bin wieder zurückgekehrt und da bin ich auch sehr, sehr dankbar damals für Monate, wo ich auch viel Raum bekommen habe nach der sogenannten Wiedereingliederung, gell? Also dieses Modell, wo man dann so 2 Stunden pro Woche, 4 Stunden, also diese Belastbarkeit, hey, wenn du mal ein halbes Jahr nicht mehr gearbeitet hast, du bist nach 2 Stunden, ich habe mich mittags hingelegt, selbst nach 2 Stunden, du musst wieder lernen zu arbeiten. Ja. Ich konnte nachvollziehen, was es bedeutet, langzeitarbeitslos zu sein. Du hast das Gefühl, das darf nicht wahr sein. Wie komme ich wieder auf 8 Stunden Arbeit? Du musst dir das wieder erarbeiten, auf gut Deutsch. Ne? Und diese Belastbarkeit zurückholen. Also das war schön, dass dann auch mein Arbeitgeber damals mir die Möglichkeit gegeben hat, auch selbst als ich wieder auf dem Papier 8 Stunden da war, die Qualität meiner Arbeit vielleicht, ne? Also dazu sei, wenn du mal da eine halbe Stunde aus dem Fenster guckst, ist okay für uns, ja. Also das ist dann schon auch natürlich wieder schambehaftet. Ne?
Ja, das glaube ich.
Aber ich konnte dann auch mich dort wieder einarbeiten, habe aber gemerkt, sag mal, ich habe vielleicht die Gefahr, wieder in das alte System zu rutschen, ne?
Ja, weil ein Betrieb und auch eine Gemeinde hat ja wahrscheinlich auch ihr System und es begünstigt dass dein Rhythmus sich dem wieder angleicht.
Unbedingt. Und da ist natürlich immer so, jetzt wenn du in so ein Burnout fällst, da spielt das System, in dem du arbeitest, auch eine Rolle.
Ja, klar.
Wobei mein Ding immer war, ich bin für mich erstmal selber verantwortlich. Ne? Und ich arbeite an den Dingen, wo ich selber was tun kann, habe aber gemerkt, ich glaube, dass ich Gefahr laufe, wenn ich da wieder so arbeite, wie ich vorher gearbeitet habe, bevor ich das Burnout erlebt habe, dann ist die Gefahr groß, dass ich da wieder reinrutsche. Also habe ich irgendwann gemerkt, ich brauche einen Tapetenwechsel, ich brauche einen Systemwechsel.
Und dann hast du direkt gesagt, du kündigst und bist in eine andere Gemeinde gegangen als Pastor?
Habe dann eine Entscheidung getroffen, die mir nicht leicht fiel, auch meinen Kollegen damals natürlich einen gewissen Schock versetzt, war aber dann, glaube ich, noch 5 Monate fast da, also habe das auch langfristig vorbereitet und ich ging tatsächlich auch in die Arbeitslosigkeit. Ich hatte jetzt keinen Plan B, weil das da einfach nicht, ja, das war vielleicht auch zu früh, so weit war ich nicht, jetzt schon die großen Träume zu spinnen. Ich musste erstmal aus dem System raus, ohne zu wissen, was kommt.
Okay, wow.
Auch nicht angenehm, das Gefühl.
Nee, kann ich mir vorstellen, aber dieses Offene war wahrscheinlich dann auch das Einzige, was du in dem Fall machen konntest, um nicht direkt in ein neues System wahrscheinlich reinzukommen.
Absolut, vielleicht war auch diese Arbeitslosigkeit, die ja keiner, also das ist ja auch kein gutes Gefühl, war auch das erste Mal für mich, arbeitslos zu sein. Interessanterweise ging es mir da aber gar nicht so schlecht, weil ich so diesen Freiraum dann doch auch nochmal, vielleicht aber nur so eine Spätregeneration, gell, zu sagen, Mensch, ich habe jetzt nochmal, ich sortiere mich nochmal innerlich, ich schaue jetzt auch nochmal, wer bin ich, was kann ich? Also so dieses Reset.
Ja.
Wenn ich jetzt nochmal anfange mit meiner Geschichte, was kann ich denn jetzt machen? Und dann kam eben diese schöne Geschichte im Nachhinein. Ich sitze bei der Agentur für Arbeit und sehe so einen Flyer Existenzgründung und habe mir dann so überlegt, jetzt warst du schon Beamter als Förster und Angestellter, jetzt probiere auch nochmal Selbstständigkeit aus. Weil so ein Typ bin ich dann auch, der gern auch was probiert, auch der mal Neuland.
Ja.
Weil sonst hätte ich wahrscheinlich das Thema mit Beamtenverhältnis verlassen und, vom Förster zum Pastor auch gar nicht gemacht.
Ja.
Habe ich also einfach diesen Plan gesponnen und diesen Traum, ich mache mich selbstständig. Und da kam eben diese Etappe mit systemischer Beratung.
Okay.
Und so ging der Weg dann weiter.
Ja. Wow. Ihr findet übrigens in den Shownotes auch den Link zu der Webseite von Christoph, christoph-stump.de. wo ihr seht, was der heute alles macht und was er anbietet. Und tatsächlich bist du auch selbstständig als Berater und Coach, hast mir vorher erzählt, dass du gerade von einem Termin zurückkommst, wo du im Prinzip Unternehmensberatung gemacht hast. Aber ein Teil von dir ist auch wieder Pastor geworden.
Genau, genau. Und ein kleiner Teil von mir ist auch noch im Wald unterwegs. Ne? Ich mache zum Beispiel auch so Waldführungen, wo ich dann Menschen, also man könnte es als Naturcoaching bezeichnen, gell? Cool. Eben auch gewisse Dinge, also Natur erlebbar mache, auch mit Fakten, gell? Wie funktioniert der Wald, wie heißt der Baum, wie funktioniert das Ökosystem und dann natürlich auch Gedankenübertragung auf das Leben, was bedeutet das für unser Leben. Gell? Also das sind so eigentlich von der Geschichte her ganz spannende, also die Bausteine passen wieder zusammen.
Ja.
Und ich habe jetzt natürlich, weil ich auch für mich selber mehr sorge, und dann kam noch Corona dazwischen, ist jetzt meine Konstellation, die mir gut tut, 50% angestellt zu sein.
Als Pastor?
Als Pastor in einer evangelischen Pfarrkirche, in der ich da nicht mehr hauptverantwortlich bin, sondern einfach ein begrenztes Aufgabenfeld habe, wo ich sagen kann, okay, das mache ich, da bin ich auch in meiner Stärke drin, ich kann aber auch mich abgrenzen von anderen Dingen, ja, weil so das Pastorsein ist oft die eierlegende Wollmilchsau und nie Feierabend und so weiter. Und das musste ich eben diese Grenzen ziehen. Und dann aber auch dieses, was ich in der Psychotherapie gelernt habe, interessanterweise ein Psychotherapeut, der mir wie zu einem Coach wurde, ja, wo ich auch total dankbar bin, der nicht nur problemorientiert mit mir gearbeitet hat, sondern mich gecoacht hat und mir geholfen hat, auch dieses Neuland einzunehmen. Und der hat mir gesagt, Herr Stumpf, gell, wenn Sie, also so Freiheit und so Gestaltung, das gibt Ihnen Energie, richtig? Und ich denke, wow, der Satz, der haut jetzt rein. Stimmt. Wow. Und deswegen nochmal die Bestätigung, toll, selbstständig zu sein, 50% frei gestalten zu können, nicht Teil eines Systems zu sein. Mhm. Es tut mir gut, gibt mir Energie. Aber ich bin doch einer, der auch ein Team braucht. Mhm. Jetzt nur selbstständig geht auch nicht, also 50-50. Und unterm Strich könnte ich sagen, der Burnout-Berater, der damals gesagt hat, Herr Stumpf, 5 Jahre nachdem sind Sie froh, blicken Sie zurück, kann ich sagen, ja, genau, so war es bei mir auch.
Ach, schön.
Und ich durfte ein Stück weit auch jetzt, oder was heißt ein Stück weit, werde der du bist, ne? Also erkennen, wer bin ich, was passt zu mir.
Wow,
und natürlich ein großer und hoher Preis dafür bezahlt, aber mit Dankbarkeit für diese gefühlt fünf Jahre Repositioning, wird man vielleicht sagen.
Ja, ja. Ja.
Und rausfinden, wer bin ich, was passt zu mir und was aber auch nicht.
Die nächste Frage verstößt eigentlich gegen meine eigene Grundregel. In dem Teaser zur Sendung heißt es immer, ohne Plattitüden. Und ich fürchte, die nächste Frage ist eine Plattitüde. Aber vielleicht kriegt man es trotzdem hin, weil ich meine sie aufrecht. Christoph, geht's dir wieder gut?
Ich mach mal kurz ein bisschen eine Pause, gell? Weil das gar nicht so einfach ist. Leicht zu beantworten ist, aber ich würde wirklich mit großer Freude sagen, ja, es geht mir gut, weil ich so dankbar bin für das, was ich erleben durfte. Ich habe wieder Perspektive. Mir geht es auch gut, weil ich mit Begrenzungen jetzt leben kann. Ich finde Begrenzungen jetzt nicht mehr so einschränkend wie vor 5 Jahren. Da hätte ich gedacht, wie Begrenzungen? Begrenzungen fühlt sich nicht gut an. Jetzt fühlen sich Begrenzungen auch gut an, sodass ich sagen kann, ja, mir geht's gut. Ich musste viele Dinge, also die Welt dreht sich auch ohne mich. Ich darf in dem, wie ich bin, ist es genug. Ja? Mhm. Also das sind alles Dinge, wo ich sagen kann, es geht mir gut. Ich habe noch gewisse Dinge auch dazu gehört, und das kann ich offen sagen, man hat natürlich, oder ich habe, jetzt sage ich schon wieder Mann,
Mann.
Ich rutsche wieder ins Mann, einen gewissen Medikamentenspiegel, den ich auch brauche, dass ich die Medikamente nur langsam ausschleiche unter ärztlicher Begleitung, weil das einfach auch rein körperlich, stofflich wichtig ist. Also solche Dinge, und die haben wieder Nebenwirkungen, das gehört eben zum Leben auch dazu. Aber insgesamt würde ich die Frage mit ja beantworten. Es geht mir gut.
Und der Glaube ist auch wieder in dein Leben zurückgekommen?
Der Glaube ist in mein Leben zurückgekommen. Ein Freund hat mir mal ein Buch gegeben oder einen Ausschnitt draus. Und da hat er mir sehr inspiriert mit einer Aussage, was bedeutet es eigentlich zu wachsen, in seinem Glauben zu wachsen, in seinem Glauben an Gott zu wachsen. Und da gab es solche Wachstumsstufen, und dann habe ich so neugierig gefragt, was ist denn so die letzte Stufe, ja, oder die zweitletzte Stufe? Und der sagt mir dann, die zweitletzte Stufe ist Ohnmacht. Und ich dachte, Ohnmacht?
Da kommt man nicht drauf.
Komme ich jetzt irgendwie, kommt mir bekannt vor, und was ist die letzte Stufe? Und da sagt er Menschsein. Und da dachte ich, wow, Menschsein.
Weil da kommt jetzt nicht Transzendenz, Erleuchtung,
da habe ich jetzt nicht so Ohnmacht gedacht, das ist gar nicht so abgehoben,
ja,
und
ja,
so ein bisschen Heiligenschein und so
ja.
leicht... leicht so, also wie du sagst, ja, so transzendent, ja. Nee, sondern dieses sowas von geerdet sein, dieses sowas von das Leben mit auch schmerzhaft kennengelernt zu haben und darin dann aber auch, also dieses real sein, also dieses total echt sein, dieses total Mensch sein, dieses bedürftig sein, dieses auch Gott brauchen, aber ihn als Gegenüber, als Richtung, als Perspektive, als Hoffnung wieder umso mehr, ohne Maske, ohne ein komisches ja. Gottesbild. Also ja. das zu erkennen, wow, und da dachte ich, was ist das für ein Leben? Und jetzt vielleicht mit einem Satz noch, das war ja Jesus auch, der war ganz ohnmächtig, der war ganz Mensch
ja.
und er war ganz Gott. Und dieser Glaube, der überzeugt mich. Und dieser Glaube begeistert mich. Und dieser Glaube, das ist die Hoffnung für mich, wo ich mit großer Begeisterung sage, für das lohnt es sich, weil das ist keine Show. Das ist echt und das ist Himmel und Erde sozusagen im Gesamtpaket. Und das ist nur wow. Und wenn ich da ein bisschen mehr davon kennenlernen durfte und dadurch mich und Gott besser verstehen durfte, dann hat sich sowas von gelohnt.
Ich danke dir herzlich für diesen Einblick in deine Geschichte und auch für diese sehr transparente. Ich hätte noch so viele Fragen, aber das Format hat jetzt auch seine Grenzen. Meine sonst üblich obligatorisch letzte Frage hast du schon vorweggenommen, weil du gerade beschrieben hast, wer Jesus für dich ist und wer Jesus ist. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. In den Shownotes habe ich euch, wie gesagt, die Page vom Christoph verlinkt. Ihr dürft auch sehr gern mal seinen Namen einfach auf YouTube eingeben und mal reinhören in eine Predigt von Christoph. Die gibt es dort nämlich auch. Und Christoph, dir wünsche ich einfach weiter auf diesem Weg Gottes Segen, alles Gute und viel Mut an den Stellen das Tempo rauszunehmen, wo es nötig ist. Und so schön, wie du es gerade gesagt hast, du zu sein und Mensch zu sein.
Vielen Dank, Peter. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, dass es auch einladend ist für andere Menschen, dann vielleicht ihre Schwäche mehr eingestehen zu können.
Ja.
Wir sind nicht perfekt. Also es kann entwaffnend sein.
Ja,
und ich habe gute Erfahrungen gemacht. Mach euch Mut. Da seid offen und ehrlich mit euren Stärken und mit euren Schwächen.
Wenn euch diese Sendung heute angesprochen habt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da, damit ihr automatisch informiert werdet, wenn die nächste rauskommt. Das ist einmal im Monat der Fall. Teilt auch gerne diese Sendung in den sozialen Netzwerken. Ihr könnt den Link auch einfach per WhatsApp Leuten zuschicken, wo ihr denkt, die könnte es interessieren. Und richtig toll wäre natürlich eine 5-Sterne-Bewertung auf eurem Lieblingsportal. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns. Bis dennsen. Tschüss.